ARD.
Diese Woche ist es 80 Jahre her, dass die Alliierten 1944 an den Stränden der Normandie in Frankreich gelandet sind. Rund 175.000 amerikanische, britische und kanadische Soldaten, die Europa von den Nationalsozialisten befreien sollten. Von der französischen Küste aus sollten sie den Krieg ins Zentrum des Deutschen Reichs tragen und es zur Kapitulation zwingen. Mehrere Tausend von ihnen sind dabei gestorben. Um die Erinnerung daran und um die amerikanische Sicht auf diese Zeit geht es in dieser Podcast-Folge.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington.
Dear Mom, just a few lines to tell you we are all okay.
Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Ich bin Isabel Karras und aus Frankreich zugeschaltet ist mir Katrin Brandt, die aus Washington in die Normandie gereist ist. Denn auch die Rolle der USA rund um den D-Day steht ja bei diesem 80. Jubiläum mit im Fokus. Es gibt verschiedene Zeremonien und Veranstaltungen, um die Menschen zu ehren, die 1944 dabei waren. Und auch US-Präsident Joe Biden ist deshalb vor Ort. Katrin, bevor wir mal auf die verschiedenen Programmpunkte schauen, kannst du für uns mal beschreiben, was für eine Bedeutung dieses Jubiläum vor Ort hat? Also was für eine Rolle spielt das da gerade?
Also hier in dieser Gegend hier in der Normandie am Nordrand von Frankreich spielt das Thema D-Day oder genauer gesagt Invasion in die Normandie ganzjährig eine große Rolle. Also die leben hier auch von diesem Tourismus. Hier kommen die Amerikaner hin, wenn der Dollar mal gerade wieder gut steht und verbringen ein paar Tage und gucken sich die Strände an, an denen ihre Großväter oder Urgroßväter gelandet sind, um eben den Marsch auf Hitler-Deutschland zu beginnen. Die Kanadier sind auch dabei und die Briten, das waren ja diese drei Verbündeten, die diesen Angriff gestartet haben am 6. Juni. Also die Gegend ist voller Museen, Gedenktafeln und am Kirchturmen hängen noch Fallschirme zur Erinnerung an die Fallschirmspringer, die amerikanischen, die da hängen geblieben sind und von den Deutschen erschossen wurden. Das ist auch manchmal so ein bisschen gruselig. Hier kommen auch Militaria-Fans hin ganzjährig und fahren mit ihren in Tarnfarben gestrichenen Pseudo-Uralt-Jeeps in der Gegend rum. Also die leben hier von diesem Gedenktourismus, aber alle 5 Jahre fällt eben die ganze Welt über sie her. Mhm. Dann kommen die Staats- und Regierungschefs und die Königshäuser und dann wird im 5-Jahres-Rhythmus eben das Gedenken an diesen Einmarsch gefeiert, der eine Wende war im Zweiten Weltkrieg und maßgeblich dazu beigetragen hat, dass der Krieg dann für die Deutschen verloren ging.
Weil du sagst, die Menschen in der Region, die leben auch von diesem Tourismus. Hattest du die Möglichkeit, mal mit einigen zu sprechen und zu fragen, wie die darauf blicken, dass da jetzt plötzlich wieder so viel Trubel ist?
Also ich habe erstmal viel beobachtet. Mir ist aufgefallen, die Verkäuferin in dem Supermarkt, wo wir uns dann mit Getränken und Lebensmitteln für unseren Arbeitsplatz eingedeckt haben, die trug so ein pseudo-militärisches Mützchen. Sie trug ein T-Shirt. Diese T-Shirts wurden hier sehr offensichtlich sehr viel verkauft, wo eben drauf stand Débarquement. Das ist der französische Begriff für Invasion, 80 Jahre Gedenken. Es ist die Getränke und Getränkeflaschen und Getränkedosen werden mit Aufklebern, mit neuen Aufklebern versehen. Ich weiß nicht, ob sie auch noch ein bisschen an der Preisschraube drehen nebenbei, auf dem dann also zur Erinnerung an diesen Gedenktag und Ähnliches steht. Und wir haben am Rande unseres Aufenthaltes hier mit einem Kellner gesprochen, mit Xavier, der im Marinehotel in Upan arbeitet. Wir können ja mal anhören, was der gesagt hat.
C'est un grand plaisir de travailler comme serveur pour ce 80e anniversaire du débarquement avec tous ces alliés qui nous ont aidés, avec tous ces Allemands qui sont là et qui se souviennent aussi de cette terrible histoire. C'est tous unis, ensemble, que nous sommes ici pour la paix et la liberté. Ich habe Gänse out.
Xavier, der Kellner, ist in dem Marinehotel in Upin, das ist eins von diesen vielen kleinen entzückenden Hafenstädtchen, sagt also, dass es für ihn eine große Ehre ist zu arbeiten anlässlich dieses Jubiläums. Er erzählt von den Deutschen, die auch hierher kommen und dass man sich eben gemeinsam an die Ereignisse damals erinnert. Das ist so das, was die Menschen ein bisschen staatstragend hier durchaus sagen. Aber wie gesagt, für die ist es zum einen eine Ehre, Ort dieses historischen Ereignisses zu sein und natürlich auf der anderen Seite auch etwas, von dem diese ganze Region lebt.
Wie viel hat sich denn die Region in den letzten 80 Jahren verändert? Kannst du das sagen? Also gibt's da noch Sachen, die auch außerhalb dieser Zeremonien jetzt an den D-Day erinnern und an die Ereignisse danach?
Also als ich hier durchgefahren bin in meinem Leihauto, ganz vorsichtig, damit ich mir nicht links und rechts auf den schmalen Sträßchen die Außenspiegel abfahre, man muss dann auch immer sehr weit in den Straßengraben fahren, wenn einem einer entgegenkommt, ich hatte das Gefühl, ist die Zeit tatsächlich stehen geblieben. Okay. Und in den Berichten, die man über die Normandie liest, also ich kann tatsächlich empfehlen, auch das Buch zu lesen, Band of Brothers von Stephen E. Ambrose, das ist ja die Serie, die wir aus dem Streaming kennen, beruht auf einem Sachbericht von den Soldaten der 101. Airborne Division und was die so erzählen, wie die sich gequält haben durch die Normandie. Also diese Landschaft ist geprägt von vielen, vielen Hecken, sogenannten Knicks, mit denen diese kleinen Felder eingezäunt werden und vor dem Wind geschützt werden. Und die Amerikaner sind verzweifelt daran, dass hinter jeder dieser Hecke möglicherweise ein deutscher Panzer oder ein deutsches Maschinengewehr stand und die haben sich dadurch gequält und sie haben diese Hecken ganz innig gehasst und die stehen immer noch da und man kann sich wirklich vorstellen, diese Wut und diese Frustration der Alliierten, sich da irgendwie durchzukämpfen. Also die Landschaft wirkt genauso, habe ich den Eindruck, wie die Amerikaner sie damals selber erlebt haben.
Ja, das stelle ich mir irgendwie auch als ein komisches Gefühl vor, vor Ort zu sein und sich zu überlegen, was da genau vor 80 Jahren passiert ist. Vor allem, weil ja auch wieder Menschen vor Ort waren, die wirklich damals schon dabei waren. Also die amerikanischen Soldaten, die da 1944 gekämpft haben, die waren ja bis auf wenige Berufsoffiziere, wenn ich das richtig weiß, damals größtenteils sehr, sehr jung. Also sehr junge Männer oder fast noch Jugendliche. Inzwischen sind die meisten dann ja um die 100 Jahre alt und einige von ihnen sind extra für das Jubiläum nochmal in die Normandie gereist. Katrin, wie hast du diese Männer erlebt?
Es sind zu diesen Gedenkfeiern tatsächlich so um die 200 dieser 100-Jährigen aus Übersee beziehungsweise aus Großbritannien in die Normandie gebracht worden. Die sind dann zum Beispiel bei der Gedenkfeier auf dem amerikanischen Friedhof in Colville in ihren Rollstühlen auf die Bühne gerollt worden. Einige haben sich's nicht nehmen lassen, tatsächlich gestützt von Verwandten selber zu gehen. Mhm. Und das Publikum, das waren 5000 Menschen, die an dieser Feier teilgenommen haben, hat die ganze Zeit gestanden und jeden Einzelnen mit lautem Applaus begrüßt. Es war wirklich herzergreifend. Ich brauchte mehrere Tempotaschentücher, als ich mir das angeguckt habe, weil einige haben auch fröhlich gewinkt. Also man ist klar, das sind alte Männer, da funktioniert der Körper auch nicht mehr so richtig. Aber viele machten noch stark den Eindruck, dass sie das genossen haben, haben dann mit ihren Smartphones, Ausrufezeichen, dann selber sich fotografiert und die Mengen fotografiert. Das war ein großes Hallo. Die sind dann auch geehrt worden vom französischen Präsidenten Macron beispielsweise. Also die hatten einen wirklich schönen Tag, aber gleichzeitig haben alle, die zugeschaut haben, auch gewusst, beim nächsten Jubiläum werden die nicht mehr dabei sein. Mhm. Das ist dann das letzte dieser Art gewesen, das letzte Ereignis, was wir da erlebt haben.
Darüber wollen wir auf jeden Fall auch noch sprechen, was das eigentlich für die kommenden Jahre bedeutet. Aber mich würde auch noch mal interessieren, die Männer, die da geehrt wurden, du hast es gesagt, die haben einen schönen Tag gehabt, sicherlich auch einen sehr emotionalen Tag. Haben die auch Erinnerungen geteilt an ihre Zeit damals vor Ort, also vor 80 Jahren?
Also die haben natürlich viele, viele Interviews gegeben, also zum Beispiel von den Fernsehsendern aus ihrer jeweiligen Heimat. Da ist das, wenn man gucken möchte, das Internet voller kleiner Geschichten. Sie haben selber nicht viel gesprochen, man hat sie da, glaube ich, auch ein bisschen geschont. Aber bei der großen internationalen Zeremonie am Nachmittag, großartiges Szenario. Wieder dieses Meer, das sich gerade zurückzieht, ein paar Kriegsschiffe, der blaue Himmel der Normandie. Allein das war schon wirklich so, dass man sich vorstellen konnte, wie das ist, wenn da jetzt viele, viele Schiffe, viele, viele Flugzeuge und viele, viele Menschen an Land gehen. Da gab es einen Moment, der auch wieder zum Gänsehautkriegen war. Da gab es einen Veteran, 104 Jahre alt, Ed Berthold aus Chicago, Illinois. Und der hat vorgelesen, was er am 7. Juni 1944, also am Tag danach, an seine Mutter geschrieben hat.
Wednesday night, June 7th, 1944. Dear Mom, just a few lines to tell you we are all okay. We flew mission number 10 on D-Day. It certainly was terrific show, what we could see. This is what everyone has been waiting for.
Man hört an der Stimme, dass es ein sehr, sehr alter Mann ist. Also er erzählt seiner Mutter, dass alles in Ordnung ist und dass es eine großartige Show gewesen ist. Und hinten raus, das können wir uns vielleicht auch nochmal anhören, sagt er dann ja, dass seine Ration verbessert worden ist und dass er jetzt auch amerikanische Süßigkeiten kriegt. Und dann listet er seine Lieblingsprodukte auf. Und das ist so ein Zeichen dafür, dass er sich da offensichtlich gut behandelt fühlt.
Just received my rations for the week. And they have been increased. We are getting American candy now, so we don't stand short there at all.
Ja, wahnsinnig tolle Stimme von dem Ed Berthold. Mich hat er auch gleich gekriegt. Irgendwie schön, dass er dann auch noch mal zu Wort kommen konnte. Und wie verrückt, dass er diesen Brief tatsächlich noch hat, der auch so viele Jahre jetzt schon überlebt hat. Was passiert denn drumherum noch alles, Katrin? Also wir wissen, die Veteranen sind geehrt worden. Es sind viele Staatsoberhäupter, Königshäuser und so weiter vor Ort. Was passiert noch bei diesen Zeremonien? Was hast du da schon erlebt?
Also die Veranstaltung steht ja auch unter dem Titel Der längste Tag. Wir erinnern uns, da gibt es einen sehr, sehr alten Kinofilm, der so heißt und der sich mit der Invasion in der Normandie unter diesem Titel beschäftigt. Und für die Leute, die da Beteiligte waren oder auch nur Zuschauer waren oder also wie Journalisten, wie wir darüber berichtet haben, war das wirklich ein extrem langer Tag. Man muss wissen, wenn der amerikanische Präsident irgendwo auftaucht, ist ja sowieso immer Großalarm. Wenn der Präsident irgendwo ankommt oder landet oder wegfährt, dann bewegt sich für eine bestimmte Zeit lang original gar nichts, bis er angekommen ist oder bis er weggegangen ist. Und solange er da ist, darf man sich auch nicht bewegen. Also ich habe wirklich Mitleid gehabt mit den Zuschauerinnen und Zuschauern. Bei der ersten Veranstaltung auf dem amerikanischen Soldatenfriedhof mussten wir sehr lange warten. Die Sonne schien, die Menschen wurden gegrillt in ihren Sitzreihen. Das lag in dem Fall daran, dass der französische Präsident zu spät dran war und sich die Zeremonie deshalb hinzog. Die mussten da halt einfach sitzen bleiben. Die Klohäuser waren sehr weit weg. Man durfte da nicht einfach aufstehen und weggehen. Und das Gleiche war bei der anderen Zeremonie, die auch mit großer Verspätung begonnen hat, wo die Leute sehr früh eingetroffen sind, sich nicht bewegen durften, sitzen bleiben mussten. Sie durften keine Fotos machen. Ich habe ein kleines Mädchen gesehen, das offensichtlich in großer Not war, musste dann von Wachpersonal zum Dixi-Klo eskortiert werden und wieder zurückgebracht werden, damit nur nichts die Sicherheit und die Zeremonie stört. Und bis man dann wieder weg ist. Also es war wirklich eine große Belastung. Mein Tag war locker 16 Stunden lang. Als Presse sitzt man da auch lange in irgendwelchen Bussen rum und wartet und wird kontrolliert und nochmal kontrolliert und wartet nochmal. Also es ist vorm Fernseher hat man da möglicherweise nicht das authentische Erlebnis, aber auf jeden Fall hat man es bequemer.
Das auf jeden Fall, aber man erlebt tatsächlich ja auch ein kleines bisschen weniger. Deshalb bin ich froh, dass wir auch diesen Blick hinter die Kulissen gerade nochmal mitbekommen können. Was ich nur hinzufügen kann, ist die Abreise von Joe Biden aus Washington. Ich hatte nämlich Besuch am späten Nachmittag, dem ich das Weiße Haus zeigen wollte, aber da war kein Rankommen, war schon alles abgesperrt, weil er nämlich auf dem Weg nach Frankreich war und da das Haus verlassen musste. Also Joe Biden ist auch mehrere Tage vor Ort. In dem Zusammenhang würde ich auch nochmal gern wissen, wie wichtig ist denn dieser D-Day aus deiner Sicht für die USA?
Die amerikanischen Präsidenten fahren total gerne dahin. Also jeder ist da noch hingefahren, ob das selbst Trump, Obama, Clinton, Bush, alle waren da und Joe Biden hat sich natürlich jetzt auch das nicht nehmen lassen und sei der Wahlkampf auch noch so eng. Denn dieser D-Day ist in der amerikanischen, sagen wir mal, Heldenwelt sehr weit oben, weil das ein Krieg ist, wo die Amerikaner ganz sicher sein können, dass sie auf der richtigen Seite der Geschichte gestanden haben. Also selbst wenn wir das nur im Rückblick wissen, weil in dem Moment, als die Truppen losgezogen sind, war ja keinesfalls klar, dass es gut ausgehen würde. Mhm. Und Eisenhower hatte damals schon einen Brief geschrieben, in dem er die Verantwortung auf sich nimmt, dass das alles jetzt so grässlich schiefgegangen ist. Also es war ein großes Risiko. Der Erfolg war lange nicht ausgemacht. Aber es ist eben gut ausgegangen. Hitler ist besiegt worden. Dieser D-Day hat dazu geführt, dass eine Grundlage geschaffen wurde für ein sicheres Europa, das Europa, in dem du und ich und alle anderen aufgewachsen sind im Frieden, das hat, wenn man es gerne pathetisch hat, mit diesem D-Day angefangen. Mhm. Und darauf kann man sich berufen und dann kann man sich hinstellen und sagen, danke, ihr lieben Veteranen, das habt ihr gut gemacht, wir stehen auf euren Schultern.
Und das hat ja nicht nur Joe Biden gemacht, dort zu sagen, danke, ihr lieben Veteranen, sondern auch Lloyd Austin, der US-Verteidigungsminister, war vor Ort und hat sich bedankt.
You saved the world. And we must only defend it. Gentlemen, we salute you.
Auch ein sehr emotionaler Moment, oder Katrin?
Absolut. Vor allen Dingen, was ich mochte, war, der hat nur 5 Minuten gesprochen. Und das ist an so langen Tagen immer sehr erfrischend, wenn einer seine Botschaft in einen kurzen Satz reinpackt. Aber das ist für mich auch so ein Satz, den man sich mit Textmarker unterstreichen oder von mir aus auch auf ein T-Shirt drucken kann. Ihr habt die Welt gerettet, wir müssen sie nur noch verteidigen. Also der Arbeitsauftrag, der uns auferlegt worden ist, eben von diesen Helden vom 6. Juni 1944, der ist auch von vielen beschworen worden. Und Austin hat noch was anderes gesagt, dass finde ich, passt immer ganz gut zu der Diskussion, die ich im Moment so mit mir selber führe. Das können wir uns mal gerade anhören.
If the troops of the world's democracies could risk their lives for freedom then, surely the citizens of the world's democracy can risk our comfort for freedom now.
Also er sagt, wenn die Truppen der demokratischen Länder damals ihr Leben riskiert haben für die Demokratie, dann können wir doch heute, wir die Bürger der demokratischen Welt, unseren Komfort, unsere Bequemlichkeit riskieren, um die Demokratie zu verteidigen. Das finde ich ist eine sehr zugespitzte Formulierung und ich habe es fast schon als Vorwurf gewertet, dass er sagt, Leute, wir haben es uns schön und bequem eingerichtet in unserem Frieden, die haben damals ihr Leben gegeben, jetzt können wir doch auch mal den Hintern hochkriegen und tatsächlich was tun dafür, dass unsere Freiheit und unsere Demokratie erhalten bleibt. Also das war schon eine, ich finde, elegant formulierte Spitze und das ist tatsächlich etwas, über das ich in der Auseinandersetzung mit D-Day und mit Krieg und Frieden immer wieder nachdenke. Was müssen wir tun, damit das erhalten bleibt?
Und auch, was Joe Biden bisher schon gesagt hat zum Stand der Aufnahme dieses Podcasts, ging ja in diese Richtung. Ich habe seine Rede im Fernsehen verfolgt, wie du es gesagt hast, Katrin, bequem, seine Rede auf dem US-Militärfriedhof in Colville mehr. Da hat er unter anderem gesagt, wie wichtig damals die Alliierten waren und dass es eben nicht allein auf die USA gekommen ist. Und natürlich hat er das auch auf die heutige Zeit bezogen und unter anderem Russlands Krieg in der Ukraine erwähnt.
The United States and NATO and a coalition of more than 50 countries standing strong with Ukraine. We will not walk away.
Also da hat er nochmal betont, dass die USA, die NATO und ein Bündnis von 50 Ländern hinter der Ukraine stehen. Und weiter hat er gesagt, keine Bündnisverpflichtung einzugehen, das sei schon vor 80 Jahren nicht die Antwort gewesen und heute eben auch nicht.
Isolationism was not the answer 80 years ago and is not the answer today.
Und weil alle guten Dinge drei sind, habe ich auch noch einen dritten Teil aus Bidens Rede rausgesucht. Ich fand, da hat er in dem Zusammenhang nämlich sehr deutliche Worte gefunden und meinte unter anderem, wir müssten uns fragen. Und das ist ja ungefähr das, was Lloyd Austin vielleicht auch schon mit seiner Rede vorhatte. Stehen wir gegen Tyrannei und Brutalität ein?
Now we have to ask ourselves, will we stand against tyranny, against evil, against crushing brutality of the iron fist? Will we stand for freedom? We defend democracy. We stand together. My answer is yes, and only can be yes.
Also er sagt, wir stehen für die Freiheit und die Demokratie ein und zwar gemeinsam. Das sei seine Antwort. Was meinst du, Katrin, welches politische Signal sendet Biden mit diesen Worten am D-Day-Jubiläum?
Er sendet ein ganz starkes Signal an den Mann, der bei diesem Jubiläum auch eine wichtige Rolle gespielt hat, obwohl er gar nicht gesprochen hat, nämlich den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Er ist am Nachmittag bei der großen internationalen Zeremonie mit stehendem Applaus gefeiert worden. Die Leute wollten gar nicht mehr aufhören, ihm zu applaudieren. Und das ist so die Brücke zwischen dem D-Day von vor 80 Jahren und der heutigen Welt, dass Joe Biden eben darauf hinweist, wir werden heute wieder bedroht. Es gibt wieder einen Tyrannen, der uns angreift und wir müssen dieses Land, das von dem Tyrannen angegriffen wird, unterstützen und zwar dauerhaft unterstützen. Und wenn man, glaube ich, eine Abstimmung gemacht hätte unter den tausenden Menschen unter diesen großen Zeltdächern da am Strand von Omaha Beach, die hätten sicherlich zu fast an 100% unterschrieben oder gefordert, dass die Ukraine da nicht alleine gelassen werden. Also das Applausometer war ganz klar zugunsten von Zelensky eingestellt an diesem Nachmittag.
Auch ein schwieriger Spagat, den man irgendwie hinbekommen muss zwischen Nationalsozialismus und dann Russlands Krieg auf die Ukraine, diese Themen und verschiedenen Kriege irgendwie miteinander zu verbinden. Aber die Brücke haben dann sicherlich auch einige der Veteranen geschlagen. Es gab diese schöne Szene, die ich auch nur im Fernsehen verfolgen konnte und in verschiedenen Social Media Clips von einem älteren Mann, einem Veteranen, der mit Zelensky zusammen ein paar Worte wechseln konnte und wirklich sehr herzlich war.
Das war eine wirklich ergreifende Szene, als die eingespielt wurde von den Kameras. Das konnte man ja von Ferne nicht so richtig sehen. Gab es nochmal Riesenapplaus und da wurden, glaube ich, nochmal die Taschentücher gezückt. Und ich habe hinterher nachgelesen, wir hatten da auch leider keinen Ton bei dieser Feier. Die waren sich wohl nicht einig, wer von den beiden der größere Held ist. Also der Zelensky, der wurde also von diesem Mann wirklich geherzt und gedrückt und der ließ die Hand doch gar nicht mehr los. Und der ältere Herr hat gesagt, du bist der Retter deines Volkes. Und Zelensky hat gesagt, nein, 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 du hast Europa befreit. Und für mich ist diese Szene eben genau die dieses Gedenken und die Erinnerung an diesen D-Day und die Brücke in die heutige Zeit so wunderbar zusammenfasst. Der eine hat eben sein Leben riskiert für die gute Sache, der andere steht mitten im Kampf für das, was er für die gute Sache hält, braucht die Unterstützung der Alliierten und weiß genau, wenn sein Land fällt, sind auch alle anderen in Gefahr. Also das war wirklich in so einer ganz kurzen Sequenz alles auf einem Punkt. Und ich glaube, alle Leute, die das gesehen haben bei dieser Feier, wussten in dem Moment genau, exakt, da sehen wir es. Das ist das, was uns gerade wichtig ist.
Mhm. Du hast es vorhin auch schon kurz angerissen. Die Frage, was bedeutet das eigentlich für Erinnerungskultur, wenn keine Zeitzeugen mehr da sind? Weil wir können ja davon ausgehen, dass das für die allermeisten der Veteranen, die eben nun dabei waren, beim D-Day-Jubiläum auch das letzte große Jubiläum gewesen sein wird. War das auch Thema, was das bedeutet für die kommenden Jahre, wenn diese Männer eben nicht mehr da sein werden?
Also ausgesprochen worden ist es nicht, jedenfalls ist es mir bis jetzt nicht untergekommen, aber dieses Abschiedsgefühl, klar, war gut zu spüren und natürlich wird der D-Day in den kommenden Jahren, wenn dann eben keiner mehr da ist von den heute 100-Jährigen oder 99-Jährigen, eine neue Form annehmen müssen. Für Amerika ist diese Form ja längst da. Also Hollywood hat ja längst die Deutungshoheit übernommen über alles, was mit Zweitem Weltkrieg zu tun hat, die Verfilmung von diversen Büchern. Und ich fand das so passend für den Stand, auf dem wir gerade sind, dass bei der Feier tatsächlich auch Tom Hanks und Steven Spielberg dabei waren. Also die beiden Männer, die hinter Saving Private Ryan stehen, dem Film, der sich ja beschäftigt mit dem D-Day und eine lange Einstiegssequenz hat, die schonungslos und blutig und deprimierend traurig zeigt, was da passiert ist, als diese Männer an Land gegangen sind. Das war nämlich nicht so, dass sie da einfach nur an Land gegangen sind, sondern die Flugzeuge hatten es eben nicht geschafft, die Stellungen der Deutschen im Hinterland so zu bombardieren, dass sie da sicher hätten an Land gehen können und es ging ja auch noch sonst ein bisschen was schief. Aber eben Saving Private Ryan ist das, was die Amerikaner mit D-Day verbinden und deswegen ist es natürlich nur logisch, dass diese beiden Männer bei der Feier dabei sind. Also Hollywood hat jetzt schon, so sagen wir mal, für immer die Rechte an diesem Ereignis, aber wir wissen auch, nichts geht über den authentischen Bericht eines Menschen. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht ein paar Angehörige holt. Ich habe in den vergangenen Wochen immer wieder mit Menschen gesprochen, deren Väter beispielsweise oder Onkel oder Großväter da waren und die können zum Teil wunderbare Geschichten erzählen, was die Männer danach gemacht haben oder wie sie sich abgearbeitet haben an dem Krieg und so. Also da gibt es bestimmt auch noch Quellen und Schätze, die man heben kann.
Saving Private Ryan hast du angesprochen, der Soldat James Ryan. Ich habe jetzt auch mehrfach gelesen, wenn es um den Besuch oder die Anwesenheit von Tom Hanks und Steven Spielberg bei diesen Zeremonien ging, dass solche Filme eben auch zu einer Amerikanisierung der Erinnerung an den D-Day geführt hätten. Du hast es ja auch gesagt, eine Art Deutungshoheit. Kann man das vielleicht auch kritisch sehen?
Das kann man sehr wohl kritisch sehen. Also ich fand es ganz witzig, ich habe zwei Freundinnen, die beide in Ostdeutschland sozialisiert worden sind oder aufgewachsen sind. Die sind immer ganz empört, wenn man den Eindruck erweckt, dass die Amerikaner den Krieg sozusagen an Omaha Beach gewonnen haben oder die Kanadier oder die Briten, sondern die verweisen darauf, dass es die Rote Armee war, die von Osten gekommen ist und möglicherweise die entscheidenden Schlachten geschlagen hat. Das hängt sicherlich alles mit allem zusammen. Da haben Historiker sicherlich mehr Einsichten, als ich das habe. Und was ich interessant fand, war, dass sowohl Macron als auch Biden beispielsweise auf den Einsatz der Roten Armee verwiesen haben und auf die Millionen von Menschen, die in Russland gestorben sind im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg. Egal, ob Putin im Moment das personifizierte Böse ist aus der Sicht vieler westlicher Politiker, dass Russland maßgeblich dazu beigetragen hat und unglaubliche Opfer gebracht hat, die Menschen unglaubliche Opfer gebracht haben. Das wird bei diesem D-Day immer wieder bemerkt und gewürdigt.
Vielleicht zum Abschluss. Du hast viel erlebt in den vergangenen Tagen. Was wäre so deine Lehre daraus? Vielleicht auch mit dem Blick auf diesen amerikanischen Fokus?
Die Frage, die ich mir immer stelle oder eben in den vergangenen Wochen immer wieder gestellt habe, ist dieses, warum haben die das gemacht? Die waren ja nicht alle politisch aufgeklärt und sind losgezogen, weil sie die Demokratie verteidigen konnten oder wollten. Das wird denen gar nicht so bewusst gewesen sein. Viele werden eingezogen geworden sein und werden eher widerwillig gegangen sein oder versucht haben, irgendwie dem Krieg so gut es ging auszuweichen. Aber trotzdem haben sie ihre Pflicht erfüllt und haben gemeinsam gekämpft und wissen jetzt eben als Erwachsene, als reife, alte Männer, dass sie auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Und trotzdem wären wir bereit, sowas zu machen? An welchem Punkt wären wir bereit zu machen? In Deutschland gibt es die Diskussion über, sollen wir die Wehrpflicht wieder einführen? Es gibt die Diskussion darüber, wie wehrtüchtig oder kriegsfähig Deutschland sein müsste, in welchem Zustand die Bundeswehr ist. Das sind alles so Fragen, die ich mir stelle, wenn ich mit diesen alten Männern zu tun habe. Ich hoffe nicht, dass wir uns jemals fragen müssen, ob wir unsere Männer irgendwie in den Krieg ziehen lassen sollten. Aber angesichts der Opfer, die diese Männer gebracht haben, da sind wir wieder bei diesem Satz, den wir gerade von Lloyd Austin gehört haben, mit der Komfortzone, denke ich schon, gerade meine Generation, ich bin so in den 60ern geboren, wir haben es uns schon sehr nett gemacht in diesen Friedenszeiten und tun oft so, als ob uns das, was anderswo passiert, gar nicht so viel angeht und vielleicht hoffen wir, dass wir noch einen Bogen drum machen können um die großen Konflikte. Aber so dieses, wo stehen wir, wo ist unsere Verantwortung, die Opferbereitschaft dieser größten Generation, wie die Amerikaner sie nennen, beeindruckt mich und hält mir den Spiegel vor.
Sehr schöne abschließende Worte, Katrin. Wo stehen wir, wo ist unsere Verantwortung? Ich glaube, das sind Fragen, mit denen wir uns alle weiterhin auseinandersetzen werden können und müssen. Für mich war es wahnsinnig spannend, zusätzlich zu diesen Fernsehbildern der letzten Tage jetzt auch nochmal deine Eindrücke zu hören. Also vielen Dank dafür. Wer das Ganze nochmal nachhören möchte, kann das tun im Internet auf ndr.de/die Korrespondenten oder ganz einfach in der ARD Audiothek. Da gibt's jede Woche am Freitag eine neue Folge aus Washington. Diese hier wurde von Simon Jansen in der Technik betreut. Danke auch dafür und bis nächste Woche.
Das hier ist Synapsen, dein Wissenschaftspodcast über aktuelle Fragen, die die Forschung bewegen. Ich bin Lucy Kluth und im Wechsel mit meiner Kollegin Maja Bachtjarewitsch moderiere ich den Podcast Synapsen von NDR Info. Wir nehmen euch mit direkt an die Schauplätze der Forschung und sprechen mit JournalistInnen und ForscherInnen über ihre Recherchen und Berichte. Wie wirkt sich unser Milchkonsum aufs Klima aus? Was können wir von der Kleidung im Mittelalter lernen? Und was machen Umwelthormone mit uns? All das und noch viel mehr thematisieren wir in unserem Podcast. Und weil das noch nicht genug ist, gibt es hier bei uns auch noch zusätzlich alle zwei Wochen einen Science Slam. Den Podcast Synapsen findest du in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.